Grüße ganz herzlich, Dr. Dirk Hirschmann in Kassel.
Ja, danke Ihnen für die Begrüßung. Bin gerne da.
Schön. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind der Direktor, kommt jetzt ein schwieriges Wort, der Direktor des Zentralinstituts und des Museums für Sepulkralkultur. Richtig ausgesprochen?
Das stimmt. Und dazu kommt, das ist eigentlich meine tatsächliche Berufsbezeichnung hier. Ich bin Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Und die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal ist der Trägerverein. Und damit bin ich automatisch Direktor des Zentralinstituts und Museums für Sepulkralkultur.
Okay, und jetzt in einem ganz kurzen Wort, was ist Sepulkralkultur?
Sepulchrum ist das Grab und alles, was zum Grab gehört, aus dem Lateinischen.
Okay, so jetzt sind Sie mir geschildert worden als ein witziger und lebensfroher Mensch.
Ja, das muss man auch sein, wenn man sich so viel mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzt.
Okay, wie kommen Sie dazu?
Ach, das ist spekulativ. Ich komme aus einer Familiensituation, wie das viele hatten, wo man den Tod eher ferngehalten hat, vor allem die Leichen auch ferngehalten hat. Also meine Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin, also viele, viele Stunden am Tag war. Die ist mit 14, als ich 14 war, verstorben. Und dann, ich hatte mich nicht mehr verabschieden können, weil 1985 in einem Achtbettzimmer im Klinikum Ludwigshafen, ohne palliative Versorgung, ist sie eben 5 Jahre nach einer Brustkrebserkrankung erneut erkrankt. Und war voller Metastasen. Und wir sahen sie noch am Sonntagabend und standen da als Kleinfamilie davor. Wussten auch nicht, was mit ihr ist in dem Sinne. Ja, also es hat uns auch niemand aufgeklärt, warum sie da liegt, nicht mehr bei Bewusstsein ist und die ganze Zeit stöhnt. Und am nächsten Morgen war sie dann verstorben. Kam der Anruf und dann war dann so die Aussage, naja, behalte sie doch so in Erinnerung, wie sie war. Und von daher habe ich mich nicht mehr von ihr als Leiche verabschiedet und bin dann eigentlich ganz intuitiv an das gegangen, was ich an Material von ihr hatte. Ich habe eben die ganzen Fotos rausgeholt. Und dann kam die Beerdigung, sie hat eine Erdbestattung bekommen. Aber da haben wir sie dann auch nicht mehr gesehen. Und das ist nur eine Geschichte von einigen familiären Geschichten, wo ich sagen würde, ja. Da hat man eben nicht im Blick gehabt, dass das alles Auswirkungen hat auf die Verarbeitung der Trauer. Gleich ein Beispiel noch. Meine Mutter ist 1952 geboren und ihr Vater verstarb 1954 im Alter von 32 Jahren. Und es wurde nie mehr ein Wort über diesen Mann gesprochen. Und er
Nein.
verschwand einfach aus dem Leben.
Nein.
Ja. Und das sind, glaube ich, so die persönlichen Gründe, warum ich dann hier gelandet bin. Ich hatte immer eine Apathie gegen Krankenhäuser. Ich habe dann meinen Zivildienst im Stadtkrankenhaus in Worms gemacht, weil ich irgendwie diese Apathie überwinden wollte. Ist mir nicht gelungen. Im Gegenteil. Von daher war dann so der Weg, ich studiere Medizin. Das konnte ich mir dann tatsächlich nicht vorstellen in diesem System. Und dann habe ich Geisteswissenschaften studiert. Und dann gab es viele Wege, viele, viele Umwege. Und dann wurde hier irgendwann diese Stelle ausgeschrieben, 2017. Und ich kannte das auch Haus als lebendigen Ort, als besonderen Ort. Und dann habe ich mich hier beworben.
Ich habe so ein bisschen nachgeforscht, aber vielleicht, was Sie davor gemacht haben, aber vielleicht gehen wir nochmal zu dieser Situation. Ein Mensch stirbt, so sagen wir das ja, und Sie sagen Leichnam. Ich erinnere mich an die Situation, als meine Schwiegermutter starb. Und ich war nicht dabei und ich war längst geschieden und ich war mit meinen beiden Töchtern zur Beerdigung anwesend. Und ich wurde noch einmal geführt in den Raum, wo der offene Sarg lag. Und meine Schwiegermutter strahlte. Also sie hatte ein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht. Und ich bin zu meinen Töchtern rausgegangen, habe gesagt, ihr beiden, ihr müsst noch mal unbedingt reinkommen, um zu sehen, wie Mutschi aussieht. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Das war so. So, und ich dachte, ich hätte schon alles ausgemacht, aber jetzt ist es dann hoffentlich weg. Das war für mich dann sozusagen der Moment, wo ich tatsächlich gemerkt habe, da ist etwas passiert, nämlich ein Abschied, der diesen ganzen Menschen beinhaltete.
Ja,
Und
ja.
wenn ich Sie richtig höre, ist das so eine Vision von dem, wie Sie meinen, wie wir damit umgehen sollten?
Ja, es mit allen Sinnen wahrnehmen. Wir sind
Ja.
fantasiebegabte Wesen, wir Menschen, und wir können schöne und schreckliche Fantasien haben. Und natürlich entsteht in dem Moment, wo jemand zu dir sagt, behalte sie doch lieber so in Erinnerung, wie sie war, ein schreckliches Bild,
Ja.
das ja vielleicht überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Ja? Und das ist, glaube ich, also so lebe ich es auch mit meiner Tochter jetzt, die ist 4 Jahre alt. Wir gehen zu, wenn da eine Aufbahrung ist, dann gehen wir dahin und dann beobachte ich sie und dann macht sie das Gleiche wie wir. Ja, also wir lernen durch Nachahmung, wir machen Erfahrungen und wir stellen fest, dass da nichts Gruseliges dran ist und wir berühren die Leichen und wir spüren ihre Kälte und bei einer Aufbahrung, die länger dauert, riecht man vielleicht irgendwas, man sieht auch die Veränderungen an der Leiche und all das sind ja wichtige Sinneswahrnehmungen, die uns helfen, überhaupt zu begreifen, was da passiert. Denn intellektuell würde ich immer noch sagen, verstehe ich nicht, was das ist, der Tod.
Okay.
Ich kann ihn aber begreifen. Ich kann das Tote, das kann ich wahrnehmen und vom Lebendigen unterscheiden. Aber dafür brauche ich wirklich meine Sinne.
Und das Tote wäre tatsächlich die körperliche Berührung des Verstorbenen.
Ja, erstmal das Sehen mit dem Sehsinn,
Ja.
der Tastsinn. Und ich habe ja eben erwähnt, es gibt andere Sinne, die dann vielleicht jetzt bis zum Geschmackssinn, den schließen wir mal aus. Aber und auch den Hörsinn, obwohl man kann natürlich auch sagen, wenn ich nichts mehr höre, ja, dann ist das auch
Ja.
eine Wahrnehmung. Das sind wichtige Wahrnehmungen, die uns eben helfen zu verstehen, dass da etwas Unumkehrbares passiert ist. Und das erst setzt uns ja in die Lage, dann damit in irgendeiner Form umgehen zu können.
Also Sie haben ja vorhin Endlichkeit von Endlichkeit gesprochen, ne? Und ich benutze eigentlich in dieser Reihe, bei der ich mich diesem Thema zuwende, eher den Begriff Vergänglichkeit, dass etwas vergeht, aber nicht endlich ist. Also im Lateinischen ist ja der Corpus der unbelebte Körper, wenn ich das richtig weiß. Und der Leib wäre noch der beseelte Körper. Und wenn wir von Tod sprechen, dann haben wir den unbelebten Körper. Aber der Leib ist das Beseelte und die Menschen, die nun glauben, dass es so etwas gibt wie ein Weiterleben nach dem Ende des körperlichen Lebens, für die ist das ja nicht etwas Endliches, sondern es ist eher ein Übergang.
Genau, aber man könnte trotzdem sagen, die Art und Weise des Lebens, wie er es gelebt wurde, ist zu einem Ende gekommen und dann beginnt vielleicht für diejenigen, die dann glauben, ein Übergang in eine andere Phase. So, das ist ja auch entscheidend für die Sepulkralkultur. Also wenn ich daran nicht glaube, ja, wenn ich nicht daran, ja, dann kümmert mich auch das Seelenheil der Verstorbenen nicht. Und Sepulkralkultur in fast allen Kulturen ist ja auch so angelegt, dass man sich darum bemüht, dass die einen guten Übergang bekommen. Man versucht etwas dazu beizutragen. Natürlich auch in dem Gefühl heraus oder dem Gedanken heraus, naja, wahrscheinlich sehen wir uns ja wieder an einem anderen Ort. Und dann fragen die mich vielleicht auch, warum hast du dich eigentlich nicht so richtig um meine Beerdigung gekümmert und warum gab es so schlechtes Essen beim Leichenschmaus? Ja? Sind ja, also die Wirkmacht der Toten auf uns, die ist ja sehr real, weil wir sie empfinden, ja, weil sie in uns weiterleben und all das, was sie uns gegeben haben, vor allen Dingen unsere Eltern, die haben wir ja wirklich internalisiert. Und von daher ist diese, sagen wir mal, das Zurückweichen von ausgeprägter Sepulkralkultur hängt einfach auch damit zusammen, dass wir immer säkularisierter leben. Und nun kann man auch natürlich, jetzt, wenn man jetzt nicht den klassischen Religionen zugehörig sich fühlt, daran glauben, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Das hat ja auch was ganz Tröstliches. Aber es gibt immer mehr Menschen, die auch sagen, naja, das kannst du mich auf den Kompost werfen. Das ist dann eh alles vorbei. Und vielleicht auf einer molekularen Ebene wird irgendein anderes Lebewesen, was aus meinen Molekülen sich Neues, Schönes bauen. Aber nicht im Sinne von, da gibt es irgendwie etwas wie eine Seele und die wandert und die ist dann woanders und die hat gegebenenfalls sogar noch Einfluss auf mich und so weiter.
Ich meine, wir sind doch in einem Land, in dem das Bewusstsein von dieser seelischen Dimension und der Weitergabe des Seelischen für die Nachwachsenden, also sprich das Bewusstsein für die Ahnen und deren Einfluss, extrem unterentwickelt ist. In anderen Kulturen ist das ja sehr, sehr viel stärker entwickelt. Also zum Beispiel weiß ich, in Thailand gibt es immer irgendwo einen kleinen Altar, der für die Ahnen eingerichtet ist. Wie kann man sich das erklären, dass das bei uns so unterentwickelt ist? Oder
Aber
ich gebe noch ein anderes
ja.
Beispiel. Im Buddhismus haben wir das Bardo des Werdens, also 40 Tage,
Ja.
in denen man für die Verstorbenen noch etwas Gutes tun kann, indem man ihnen Dank schickt, Verzeihung schickt oder was auch immer.
Ja. Ich glaube, das hat einfach was mit der Säkularisierung zu tun. Also wenn Sie da von der Unterentwicklung sprechen, würde ich sagen, es gibt eine Entwicklung weg vom Traditionellen, was unsere Kultur geprägt hat, nämlich die christliche Kultur. Und da wird ja auch was dagegen gesetzt. Also ich kann ja auch eine naturreligiöse Vorstellung haben, wenn ich sage, ich lasse mich verbrennen und gehe in den Beisetzungswald und der Baum macht irgendwie was Schönes mit mir. Es fällt halt ein Stück weit der Trost weg, der in alledem steckt. Ne? Das tröstliche Moment, mit dem Unumkehrbaren umzugehen. Und ein Stück weit ist es natürlich auch ein Widerstand gegen die Ohnmacht. Wir können ja nichts dagegen tun. Wir sind völlig ohnmächtig. Und alle Rituale und alles das, was wir dann tun wollen, mit den Leichen, mit dem Grab, könnte man ja auf der naturwissenschaftlichen Ebene sagen, ist doch völlig egal. Tod ist tot. Lasse doch liegen. Ja, also, ja, aber wir machen ja etwas damit. Und das ermächtigt uns auch wieder. Wir kommen selbst ins Handeln und es hilft uns dann ein Stück weit eben auch, was für die Toten zu tun und damit etwas im Endeffekt für uns. Und wenn das Seelenheil vielleicht nicht mehr so eine Rolle spielt, also die Sorge um das Seelenheil derer, die verstorben sind, dann wandelt sich das im besten Fall dann zumindestens, dass ich auf mein eigenes Seelenheil schaue und gucke, naja, was brauche ich vielleicht an Trauerbegleitung wie gehe ich damit um? Also da würde ich sagen, gibt es so eine Verschiebung. Das spielte im 17. Jahrhundert keine Rolle, wie es demjenigen ging, der jemanden verloren hat. Aber das Seelenheil von vielleicht einer plötzlich Ertrunkenen, ja, dann stellt man da ein Martal auf. Wir haben ein schönes Beispiel bei uns in der Sammlung, damit alle, die vorbeikommen, dann für diese Seele beten, weil sie plötzlich aus dem Leben geschieden ist und eben nicht mehr die Sakramente erhalten hat und so weiter.
Also dann ist es nicht nur die Individualisierung, Säkularisierung, sondern es ist auch eine Art von Narzissmus, dass wir uns selbst zuwenden und nicht mehr die Ahnen oder die Verstorbenen in unserem Aufmerksamkeitsraum haben.
Auch ob das jetzt gleich narzisstisch ist, das weiß ich nicht.
Oder egozentrisch.
Vielleicht ist es ja auch gesund, dass wir nach all den Jahrhunderten, in denen man in unserer Kultur uns weismachte, das Leben ist ein Jammertal, da musst du irgendwie durch und ganz da hinten, wenn du ein gottgefälliges Leben geführt hast, da kommt dann was Schönes, dann konzentriere dich doch lieber darauf. Das ist ja ein wunderbares Mittel, um die eigene Macht zu erhalten. Dann ist es ja vielleicht auch jetzt was Befreiendes, dass wir eben schauen, naja, was macht es mit mir, mit einer schweren Verlusterfahrung, die eintritt, wenn ich einen lieben Menschen verliere, meine Heimat verliere, ein Haustier verliere, ein Bein verliere, etc. pp. Sind ja alles Verlusterfahrungen, auf die wir dann
Ja.
ganz gesund mit Trauer reagieren.
Und heißt das, wenn wir nicht trauern, was macht das mit uns? Oder Sie haben eben gesagt, im besten Fall, was macht es denn im schlechten Fall? Muss ja nicht gerade der schlechteste, aber was macht
Naja,
es,
gut, dann wäre
wenn
die
wir nicht
Frage, war es
trauern?
denn wirklich so ein großer Verlust? Ja, also ist es wirklich als Verlust empfunden worden, wenn ein naher Mensch gestorben ist? Manche Menschen trauern mehr über einen Hund als einen verstorbenen Hund, als über einen, als die Mutter vielleicht und haben dann ein ganz schreckliches Gewissen, das sie dann dafür bekommen. Und das gilt es ja gar nicht zu bewerten, sondern es ist ja nur die Frage, wie wird der Verlust empfunden? Und dann gibt es, denke ich, auch noch die Variante, dass Trauer eben, die ist ja in unserer Kultur auch eher privatisiert und wird nicht offen und expressiv gelebt, dass sie vielleicht nicht gesehen wird, dass man sie gar nicht zulässt, dass man sie in einer gewissen Weise unterdrückt, um zu funktionieren, um eben wieder seinen Job machen zu können oder sich um die Kinder zu kümmern, etc. Also sich dann dafür auch Raum zu nehmen, Zeit zu nehmen und als Gesellschaft auch zu sagen, du bekommst auch diese Zeit dafür, weil es ist natürlich viel sinnvoller, dass jemand, wenn er Trauer empfindet, dass die sich auch löst und dass er damit umgeht und irgendwann nicht mehr mit einem weinenden, sondern auch mit einem lachenden Auge zurückschauen kann auf ein gelebtes Leben. Es ist ja viel besser, als wenn der dann psychosomatisch irgendwie eine andere Krankheit wegen nicht gelebter Trauer
Genau,
erlebt. Ne?
ja. Ich meine, ich lebe im Moment in einem alten Pfarrhaus neben einem Friedhof. Also mein Zimmer geht auf den Friedhof hinaus
Ja.
und ich sehe, wie unglaublich liebevoll dort Menschen kommen und diese Gräber pflegen. Und ganz offensichtlich damit in irgendeiner Weise die Verbindung zu den Verstorbenen aufrechterhalten. So, jetzt habe ich bei Ihnen, als ich ein bisschen mich vorbereitet habe auf unser Interview, festgestellt, dass es ja so etwas gibt wie ein immaterielles UNESCO-Erbe der deutschen Fried oder der Friedhöfe in Deutschland. Also sind unsere Friedhöfe etwas Besonderes, obwohl wir in einer so säkularisierten Gesellschaft leben?
Ja, es geht ja, also es ist ja ein immaterielles
Ja.
Kulturerbe. Es ist auch nur die nationale Liste, die muss man auch differenzieren. Auf der internationalen Liste des immateriellen Kulturerbes findet sich zum Beispiel die Pizza oder der Tango, weil er sich eben über den ganzen Globus verteilt hat. Wir reden jetzt hier über die Besonderheit der Bestattungskultur im deutschsprachigen Raum und so ist es eben auf der nationalen Liste gelandet. Und es geht darum, was Menschen tun, ja, als Kultur, so wie Sie das eben beschrieben haben, die Art, wie sie diese kleinen Gärten pflegen, wenn man sie so bezeichnen möchte, wie sie das gestalten selbst oder gestalten lassen, wie sie damit ja auch eine große Landschaft schaffen, übrigens mit eigenen Mitteln, ja, das ist ja auch eine interessante Frage, will ich nur anreißen. Also es gibt einen Friedhofszwang. Ich muss auf den Friedhof, muss meine Leiche dort beerdigen. Ich muss aber auch dafür bezahlen. Ich schaffe einen Mehrwert durch das, die Art, wie ich meine vielleicht 2 Quadratmeter Grab pflege für die Allgemeinheit. Die wird da genutzt, weil ja, kann man sich ja auch erholen oder sich entspannen, ein Buch lesen. Und ich bezahle dafür als Einzelner, ne, weil es mir eben ein Bedürfnis ist. Das wird ausgenutzt an der Stelle von der Allgemeinheit. Da werden die Trauernden sozusagen ein Stück weit auch ausgenutzt, so würde ich das sagen, weil man eben weiß, dass es ihnen so ein starkes Bedürfnis ist, etwas für ihre Verstorbenen zu tun, nicht allen, aber vielen, dass sie das so oder so machen. Ja, ob sie dafür was bezahlen oder nicht, wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie es tun, weil es ihr Antrieb ist und weil es ein Stück weit auch sowas ist wie, naja, wie eine anthropologische Konstante. Es macht uns zu Menschen, dass wir unsere Toten gedenken, dass wir sie beisetzen. All diese Rituale, die sind wie das Spiel eben in allen Kulturen, zu allen Zeiten, haben die immer eine Relevanz gehabt. Und das ist ja was Besonderes. Und ein Stück weit wird eben geschaut, wie passiert das auf den wunderbaren Parkfriedhöfen in Deutschland? Was entstehen da für Skulpturen, Gärten, wenn man sich mal rein die Grabsteine anschaut und, und. Und es war nicht einfach, das dort eintragen zu lassen, vor allen Dingen das Kuratorium, namentlich Tobias Pehle, die haben sich da viele, viele Male dafür eingesetzt. Und am Ende ist es dann eben gelungen, zu Recht, wie ich finde.
Also ich erinnere mich daran, dass ich als junge Frau bei meiner ersten beruflichen Tätigkeit mein Büro direkt neben einem großen Friedhof in München hatte. Und immer wenn ich mittags völlig erledigt war von dem Stress im Büro, ging ich als erstes zum Fleischerladen, kaufte mir eine Leberwurst und ein Bier und ging auf den Friedhof und hatte dort meine Ruhe.
Ja.
So kann man vielleicht sagen, der Friedhof ist einfach, kann eine Oase der Ruhe und der Stille sein.
Ja, auch natürlich für die Tiere. Die finden da auch ihre Stille. Da ist es nicht so laut, da ist es vor allen Dingen nicht so hell. Es gibt keine Lichtverschmutzung. Die Biodiversität auf städtischen Friedhöfen ist größer als in allen Parkanlagen drumherum. Also auch da bietet sie etwas in Tagen wie diesen, wenn Sie jetzt hier in die Nordstadt von Kassel fahren, dann sind 40 Hektar eine grüne Lunge für eine Asphaltwüste, die da in der Nordstadt ist. Auch das bieten Friedhöfe, ja, für die Gesellschaft, weil da ein ganz anderes Mikroklima entsteht und weil das auch Auswirkungen hat auf die Bezirke, in denen diese Friedhöfe liegen. Das sind so Sekundärfunktionen, die eben unsere Friedhöfe leisten, so nebenbei kann man sagen. Aber die kann man natürlich auch kalkulieren.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist genau diese Funktion, Sekundärfunktion, gefährdet, weil die Friedhofskultur so nicht mehr bei der Breite der Menschen angesagt zu sein scheint.
Es wandelt sich, ne? Wenn man sich den
Ja.
Parkfriedhof Ohlsdorf anschaut. Die haben jetzt gut die Hälfte ihrer Fläche wirklich in Park verwandelt, weil sie einfach diese riesigen Flächen nicht mehr benötigen für Beisetzungen, weil die Erdbestattung so massiv zurückgeht. Nun gibt es ja auch Beispiele, wo man sagt, ich mache keinen Größenunterschied, keinen preislichen Unterschied, ob ich ein Urnengrab kaufe oder eins für eine Erdbestattung, weil Platz genug haben wir ja auf den Friedhöfen. Es sind ja auch mögliche Gegenmaßnahmen, um dagegen zu steuern. Ne? Aber im Endeffekt steckt natürlich auch in der Frage nach dem Geld, steckt der Wert und im Wert steckt die Wertschätzung. Und wenn es eben nicht mehr so einen hohen Wert hat, einen besonderen Ort für einen verstorbenen Angehörigen zu schaffen, ja, dann wandelt sich da was. Ich bin kein
Also,
Kulturpessimist und möchte auch nicht von Verfall reden, aber es findet ein deutlicher Wandel statt.
nun sind doch diese Waldfriedhöfe, sind ja auch Friedhöfe.
Sie meinen da, also,
Die Friedwälder.
ja, ist eine, ja, Beisetzungswälder, Friedwald ist ja ein Unternehmen, genau wie Ruheforst. Ja, ist als Friedhof dann ausgewiesen.
Ja.
Der erste Beisetzungswald ein bisschen nördlich von Kassel im Reinhardswald angelegt. Das ist schon ein gutes Stück weg. Also da bin ich komplett raus aus der Zivilisation, wenn ich kein Auto habe oder nicht gut zu Fuß bin. Wenn ich da mit dem Bus hinfahren möchte, das ist schon, also
Also mit anderen Worten, das sind zwar Orte, an denen Urnen begraben werden können, aber es sind nicht unbedingt Orte, wo die Angehörigen hingehen, so ohne weiteres, um dieser Menschen zu gedenken.
ja, also zumindest nicht nach einem Verlust, dann vielleicht in einem täglichen Rhythmus. Also
Ja.
es ist doch schon sehr aufwendig. Es mag das geben, dass Menschen das auf sich nehmen, aber das ist schon was anderes, als wenn ich weiß, der Stadtteilfriedhof, der existierende, ist in Laufnähe und ich kann da hingehen oder ich kann zumindest mit dem normalen öffentlichen Nahverkehr problemlos dorthin kommen.
Nun haben Sie ja einen Architekturwettbewerb gemacht bei Ihrem Museum, habe ich gesehen.
Ja.
Da geht es um Zukunftsvisionen. Also mit anderen Worten, Sie haben viel Geld bekommen und haben sozusagen auch Startmittel, um diesen Gedanken, der Ihnen wichtig ist, noch mehr in die Gesellschaft hineinzubringen. Was wäre denn die Zukunftsvision, wie wir mit Tod und Sterben in einer postindividualisierten Gesellschaft vielleicht umgehen können? Wir hier, nicht irgendwo in Thailand oder
Ja, ich meine, wir erleben ja auch da einen Wandel, wie ich ihn als positiv empfinde. Und ich glaube, darauf aufbauend einfach zu schauen, wie setze ich mich selbst mit meiner Endlichkeit oder Vergänglichkeit auseinander? Wie bespreche ich das mit denen, die ich liebe? Wie verabschiede ich mich im Täglichen? Da fängt es ja schon an. Wir gehen natürlich immer davon aus, tschüss, bis nachher. Wir wissen es aber nicht. Ja? Wir können uns nicht permanent irgendwie so verabschieden, als würden wir uns nie mehr wiedersehen. Aber sich immer wieder ins Bewusstsein zu holen, dass die Möglichkeit besteht, das führt uns doch in einen Zustand, der uns viel mehr im Jetzt ankommen lässt. Und wenn ich hier in die Tischkante beiße, weil dieser ganze Prozess, wir bekommen Fördergelder, aber wir haben noch nicht alle. Und es sind viele Prüfungen und wenn die Bürokratie über einem zusammenschlägt, dann muss ich sagen, es ist ein großes Glück, sich mit diesem Thema hier auseinandersetzen zu dürfen, weil es einen immer wieder erdet, auch wenn sich das in dem Kontext vielleicht komisch anhört, und auf das Wichtige des Lebens zurückführt und darauf aufbauend eine Kultur zu entwickeln. Und das muss ja nicht mehr eine Kultur sein, die eben wie die christliche Kultur eben für alle gilt, sondern vielleicht ist es auch nur eine Familienkultur, die einen Umgang findet mit dem Unvermeidlichen, dass eben Menschen dann irgendwann nicht mehr Teil der Familie sind. Das finde ich schon wichtig. Und wenn dann die Dienstleister das bemerken und da mitziehen und mit unterstützen und dann natürlich auch ihr Geld verdienen dürfen, aber eben in einem Sinne für diejenigen, die dann eben einen Verlust erleiden, also sprich die Bestatterinnen und Bestatter, die Friedhofsverwaltungen, ja, die Gärtner, alle die, die Steinmetze, die eben mit den Menschen zu tun haben, wenn die das nicht nur als ihren Broterwerb sehen, sondern wirklich erkennen, wie essentiell wichtig da auch ihre Arbeit sein kann, weil sie etwas eben, weil sie eben kein Auto verkaufen, ja, sondern ein Grabstein und ein Grab zu verkaufen, ist was anderes. Und das wissen ja auch viele der Gewerke. Ich habe schon das Gefühl, im Gesamtgesellschaftlichen da nochmal drauf zu schauen und das zu stärken und da weiterzugehen. Und ja, Sie sagen postindividuell, vielleicht.
Postindividualisiert, also wir sind ja überindividualisiert und
Aber das ist
heute,
doch auch nur eine
heute,
Illusion, oder? Ist das nicht auch eine Illusion?
naja, vom Bewusstsein her sind wir, würde ich sagen, überindividualisiert, aber wir sehen uns, also und das kommt ja an allen Ecken hoch, wir sehen uns nach Verbundenheit, nach Wir-Gefühl, nach Zugehörigkeit. Also diese Sehnsucht ist ja unübersehbar. So,
Ja,
und das
ja.
heißt, wenn ich unser Gespräch so Revue passieren lasse, ist, was uns fehlt im Moment, ist ganz stark auch das Bewusstsein, dass es eine Verbundenheit mit den Ahnen gibt, dass es eine Verbundenheit mit denen gibt, auf deren Schultern wir stehen,
Ja.
beziehungsweise die uns das Leben auch geschenkt haben. Und da ist wahrscheinlich auch das deutsche Trauma, dass wir zum Teil sehr schwierige Ahnen bei unseren Vorfahren haben, spielt wahrscheinlich auch mit. Aber wahrscheinlich wichtiger noch ist diese Vorstellung, dass wir quasi alles mit unseren eigenen Möglichkeiten schaffen können und deswegen den Tod und die Vergänglichkeit ausschalten. Auf
Ja, das
Englisch.
versuchen wir zumindest. Es wird uns noch nie
Genau.
gelingen. Wir wollen da Kontrolle gewinnen über etwas, was nicht zu
Ja.
kontrollieren ist. Ja.
Genau. Ja. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort, aber ich habe noch einen Punkt, den
Ja.
ich gerne noch nehmen möchte. Wir haben ja nun zunehmend Menschen anderer Religionen in unserem Land. Wie geht denn die Friedhofs- oder die Bestattungskultur in Deutschland um mit den vielen Menschen, die muslimischer Herkunft oder welcher Herkunft auch immer sind?
Ja, das sind, also erstmal ist es ja was Grunderfreuliches, weil die Sepulkralkultur eine Kultur ist und eine Kultur ist stets im Wandel. Wenn sich eine Kultur nicht mehr wandelt, dann ist sie eigentlich tot. Ne? Sie braucht Einflüsse von außen und das erleben wir ja auch. Nun sind wir auf dem Friedhof in der Situation, dass wir ja über viele Jahrzehnte ein Monopol hatten. Alle mussten auf dem Friedhof und die Regeln wurden vorgegeben. Hier in Kassel fing es dann Mitte der 80er an, als muslimische Einwanderer aus Afghanistan hierher kamen. Und da hat man tatsächlich am Westfriedhof auch schon damals ein muslimisches Gräberfeld eingerichtet. Aber man ist da natürlich in der Form von Ghettoisierung, ne? Also zumindest bei denen, die nicht säkularisiert sind und sagen, ich brauche aber jetzt aus religiösen Gründen, brauche ich hier besondere Bedingungen, damit ich eben meine Trauerkultur leben kann. Das ist ja auch absolut gerechtfertigt, weil natürlich in so einer Situation der schweren Verlusterfahrung greife ich auf das zurück, was Halt ist, Erhalt gibt und Tradition gibt Halt. Dann macht man es halt so, wie man es immer gemacht hat. Deswegen ist ja der Wandel in der Bestattungskultur auch ein sehr langsamer. Andere Kulturen haben große Probleme. Wir hatten jetzt hier einen Vortrag auf der Transmortale, die machen wir einmal im Jahr für Nachwuchswissenschaftlerinnen und da war eine Frau mit indischem, hinduistischem Background, die sagt, meine ganze Familie empfindet es als Strafe, hier zu sterben, ja, weil eben all das, was wir eigentlich wollen, in der aktuellen Situation nicht möglich ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir als Mehrheitsgesellschaft dann eben sehen und akzeptieren, dass man den Menschen da nichts verwehren kann. Also natürlich werden wir demnächst nicht unsere Leichen hier an der Fulda offen verbrennen, wie das in Indien üblich ist. Aber es wird ja immer einen Kompromiss geben, ja, und den zu suchen, offen zu suchen und zu sagen, ich akzeptiere das Fremde, weil das Bedürfnis, das dahinter liegt, ist ja identisch mit meinem.
Sehr
Ich
schön.
habe eine Verlusterfahrung, ich muss irgendwie damit umgehen. Und in unserer Kultur hat sich das eben so entwickelt. Bei euch hat sich das so entwickelt. Ihr nehmt Särge, nee, wir nehmen keine. Ja, und? Ist doch völlig egal. Ja, wenn jemand in Tibet sagt, wir werfen die Leichen den Geiern vor und die machen die Luftbestattung, ja, wunderbar. Wenn ich da hingehen würde und würde sagen, in einem missionarischen Sinn, das ist doch nicht pietätvoll, um Gottes Willen, was macht ihr denn da mit den Leichen? Erst zerhackt er die, am Ende benutzt er noch die Knochen, um irgendwelche Amulette draus zu machen, dann wäre ich nicht pietätvoll. Ja. Und das irgendwie sich immer wieder zu vergegenwärtigen, das ist eine große Chance, eben dadurch, dass so viele zu uns kommen, mit anderen Traditionen. Und da eben offen zu bleiben und zu sagen, wir müssen da eine Lösung finden. Wir können die nicht vor den Kopf stoßen, weil es flüchtet ja erstmal niemand in ein Land und guckt sich dann erstmal die Bestattungsgesetze an und macht sich Gedanken darüber, ja, was ist denn, wenn in 20 Jahren meine Frau stirbt und stellt dann fest, oh, dann kann ich die ja da nicht nach meinen Ritualen bestatten, dann gehe ich nicht nach Deutschland. Das sind ja ganz existenzielle Gründe, warum viele Menschen hierher kommen. Und wenn man sich da offen zeigt als Mehrheitsgesellschaft und es dann auch Einfluss haben darf in die Gesetzgebung, weil am Ende bestimmen die Friedhofs- und Bestattungsgesetze, die ja Ländersache sind, also 16 Stück, bestimmen dann auch die Möglichkeit der Rituale, da braucht es Offenheit. Und dann ist es ein großes Spielfeld auch für uns als Gesellschaft.
Das ist auch ein schöner Abschlussbegriff. Tod und Sterben im besten Sinne ein Spielfeld? Kann man das so sagen?
Ja, ein Spielfeld für Offenheit, für den Austausch der Kulturen, für das Sehen und Akzeptieren. Es ist ja so augenscheinlich, dass es völlig egal ist, wie die Ausprägung von Kultur ist, sondern es ist immer nur die Frage, warum hat sich eine Kultur entwickelt? Das ist doch beim Essen nicht anders. Ja. Schauen Sie sich an, was man in dieser Welt alles verspeisen kann und wie die Gerichte zubereitet werden. Das Grundbedürfnis ist das gleiche, Hunger. Und hier ist das Grundbedürfnis, eben eine Verlusterfahrung mit einer Trauer- und Gedenkarbeit zu verarbeiten.
Wunderbar. Tod und Sterben, ein Spielfeld für Offenheit. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Das war spannend.
Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
Sicherlich anregend. Danke.